Herzlich willkommen zur Folge Nummer 31 von In der Sonne Podcast und hier in mehr oder weniger altbekannter Besetzung wie letztes Mal. Servus Philipp, servus Fabian, schön, dass du da sitzt.
Grüßt euch.
Hallo,
Dankeschön nochmal für die Einladung. Wir haben ja noch ein bisschen was zu bequatschen, glaube ich.
genauso ist es. Wir haben relativ spontan, wer die Folge Nummer 39 noch nicht gehört hat, wir haben relativ spontan ja, entschlossen, beschlossen, dass wir einen zweiten Teil brauchen, weil es doch irgendwie ein bisschen ausgeufert ist, so schön wie es war, so lange ist es eben mal geworden. Und ich denke auch von der Tiefe her, wir haben es uns wahrscheinlich alle angemerkt. Ich hoffe, ihr habt es uns nicht angemerkt, aber ich habe es selber schon gemerkt, wir müssen halt auch sau viel mitdenken. Philipp hat ja auch gesagt, es war für ihn sehr, sehr intensiv, einfach in seine eigene Kindheit, Jugend, einfach die nochmal aufzuarbeiten, tief reinzugehen. Da auf jeden Fall nochmal größten Respekt da und ja, deswegen kurze Pause. Jetzt sind wir zum Teil 2 zurück. Es ging nämlich darum, ganz kurz zusammengefasst aus meiner Sicht, es ging nämlich darum, wo kommt der Philipp her? Er ist ursprünglich aus dem, ich sag's mal, Jugendbereich, professionellem Jugendbereich im Fußball unterwegs gewesen und hat da schon sehr, sehr viel mit Druck einfach eben mal arbeiten müssen oder aushalten müssen. Vielleicht ja, intern, vielleicht aber auch von außen. Und hat dann über sein Studium Wirtschaftsingenieurwesen ist in die Automobilbranche gekommen, hat da einen Job ja, erledigt, der ihm vielleicht zeitweise nicht so viel Spaß gebracht hat. Er hat es wortwörtlich auch formuliert, er gegen seine Natur gearbeitet. Das ist ein ganz spannender Satz gewesen, wo wir sehr, sehr viel in der letzten Folge schon drüber gesprochen haben. Und hat dadurch ist er in das Thema Angstzustände reinkommen, hat uns da ganz, ganz viel und tief mitgenommen. Sehr, sehr spannende Einblicke auch in, ich beschreibe es mal, ist er Krankheit wahrscheinlich auch,
Ja.
in die Krankheit, Angstzustände, Depressionen, kann man es als Depressionen auch bezeichnen? Also ich bin ehrlich gesagt da nicht so tief drin.
Ich sag mal, wenn man jetzt so die klassischen Definitionen wahrscheinlich beschreiben würde, trifft es das nicht ganz so zu, aber das ist natürlich auch so ein verschwommenes Bild. Also ich glaube da auch eben, was man ja analog oft sagt, so ein gebrochenes Bein ist immer so der Gegenspieler, wo man sagt, das ist halt kein gebrochenes Bein, wo du eine klare MRT-Aufnahme hast oder ein Röntgenbild und da siehst du einen Schnitt und so und jetzt weißt du, es wächst wieder zusammen, sondern es ist sicherlich ich sag mal sicherlich irgendwie so eine Mischform aus allen möglichen Bereichen und deswegen, ich habe es auch jetzt nie so hardcore als Diagnose. Du kriegst natürlich auch gewisse Diagnosen dann gestellt, aber es ist jetzt nichts, was ich auch so für mich als Stempel bei mir drauf behalten habe, sage ich jetzt mal so.
Ich würde fast gerne, vielleicht schon zum jetzigen Zeitpunkt, und Philipp geht da vielleicht mit mir einher, ich will nicht sagen, eine Lanze für die Angst brechen, aber ich habe meine Ausbildung damals bei Gunter Schmidt gemacht, am Milton-Erickson-Institut, und Gunter sagt immer, wer Angst hat, hat Zukunft, weil Angst ja sich in aller Regel immer auf die Zukunft bezieht. Das heißt also, wir leiden ja letztlich unter einer Bedeutungsgebung. Also die Emotionen, das, was wir erleben, ist ja quasi die Bedeutung, die wir dem, was da gerade passiert, geben. Und ich könnte mir vorstellen, dass Philipp da eben auch einhergeht mit der Ansicht, dass das gar nicht unbedingt eine Krankheit ist. Natürlich ist es eine extreme Belastung. Gleichwohl ist es eben aber auch eine interne Kommunikation mit mir, die gestaltbar ist. So, mehr möchte ich da vielleicht noch gar nicht zu sagen an der Stelle.
Also definitiv, wenn ich da noch mal ganz kurz reinspringe, ich sehe das wirklich eigentlich genauso. Also wir hatten es, glaube ich, beim letzten Mal schon angesprochen. Ein großer Teil davon ist dieser Thema der Bedeutung auch diesem Gefühl zu geben. Also wenn ich Angst auch als etwas Krankhaftes oder auch etwas, was für mich Gefahr bedeutet, eigentlich ja bewerte, dann kommt es natürlich auch gleich wieder so zurück. Also ich bin in diesem Kreislauf. Und das ist wieder genau dieses Thema der Bewertung. Bei harten Intervallen bewerte ich das ja ganz anders, wie mein Körper darauf reagiert. Da erwarte ich das, da ist mir das bewusst, dass ich jetzt vielleicht ein bisschen schneller atme. Aber jetzt vielleicht in der Situation, wenn ich im Auto sitze, ist es für mich nicht so akzeptabel. Ich akzeptiere die Angst jetzt nicht, auch wenn was auch immer die Ursache erstmal dahingehend ist. Und es löst natürlich in meinem Nervensystem auch wieder die gleiche Reaktion wieder aus. Also es ist die Bedeutung. Und deswegen bin ich da sogar, deswegen habe ich es so versucht zu formulieren, ich will mir da selber keinen Stempel drauf legen, weil ich es halt auch versuche, eher als Kompass zu sehen. Die Angst signalisiert ja, dass immer irgendwo noch ein Bereich ist, was vielleicht nicht so passt. Und die Angst gehört uns zu unserem Leben dazu. Also ich sage mal so, jemand, der keine Angststörung im klassischen Sinn hat, hat deshalb trotzdem immer wieder Ängste. Ich glaube, du hast beim letzten Mal auch schon gesagt, Fabian, die meisten, die nehmen das gar nicht wahr, dass das jetzt eigentlich vielleicht Angst ist. Aber in gewisser Weise treibt Angst uns ja, du hast es auch gerade so gesagt, eben mit allen Zukunftsthemen irgendwie so umher und ist halt unter Umständen auch der Motor. Aber wenn du halt nicht weißt, wie du diesen Motor auch einsetzen kannst, dann wird es eher krankhaft, sagen wir es mal so. Und dann wird es eben auch sehr leidvoll.
Ja, ich wollte jetzt gar nicht Nico in seinem Resümee nochmal unterbrechen vom letzten Mal.
Alles cool, ich habe es ja eingangs schon vor unserer Aufnahme schon gesagt. Ich leite das Ganze jetzt ein und dann lehne ich mich wieder zurück. Ihr macht es ja schon. Ihr geht es da immer so tief, da muss ich echt. Also ist für mich auch super anstrengend, da zu folgen, weil es ja auch nicht mein Milieu ist, sag jetzt mal. Da hat der Fabian die Expertise. Und ich finde es einfach super spannend, euch beiden da zuzuhören und vielleicht hin und wieder meinen Senf einzustreuen.
Nee, gar nicht. Also ich glaube, dass wir das ja hier in diesem Podcast jetzt insbesondere in dieser Folge ganz unterschiedliche Perspektiven zusammenkommen. Und weil du ja, glaube ich, also du, Nico, ja mit vielen Athleten zu tun hast, denen im Prinzip vielleicht nicht klar ist, was gerade in ihnen passiert. Und was Philipp vorhin sagte, finde ich auch nochmal wichtig, wenn wir sagen, dass also eine Emotion ja immer letztlich eine Form der Bedeutungsgebung ist. Also ein ganz simples Beispiel: Ein Witz ist ja nicht witzig, weil er witzig ist, sondern weil ich ihn witzig finde. So, das heißt, wir können uns jetzt einen Witz anhören und zwei von uns lachen und einer nicht oder umgekehrt, keine Ahnung. Und eine Situation wird jemand als ängstlich, bedrohlich, motivierend, inspirierend, elektrisierend empfinden. Das liegt halt immer an der Person. Und was Philipp halt vorhin sagte, finde ich halt auch enorm wichtig, das mal rauszustellen. Wenn diese Form der Bedeutungsgebung, also das, was ich da gerade erlebe, jetzt durch einen Stempel, du leidest unter einer Angststörung, auch nochmal eine Bedeutungsgebung erfährt, dann, also aus meiner Erfahrung heraus, geht es Menschen dann oft doppelt schlecht, weil nicht nur leiden sie unter Ängsten, sondern sie bekommen eben auch noch gesagt, ey, du hast eine Angststörung, du hast eine Angststörung. Und das finde ich irgendwie manchmal sogar so destruktiv, weil du dann ja da gar nicht mehr rauskommst, so nach dem Motto, Alter, was stimmt denn mit mir bitte nicht? Ja, so, vielleicht kann
Also
Philipp da.
auch da zu 100%, und da kann ich dir auch den Insight geben. Und da haken wir vielleicht ein, wo wir beim letzten Mal geändert haben. Da waren wir ja so in diesem Jahr 2021. Da kommt dann auch bald die Brücke zum Triathlon. Aber das war dann tatsächlich auch die Zeit, wo ich dann die Möglichkeit hatte, in eine Tagesklinik zu gehen. Also da gehst du quasi morgens hin, dann hast du da zum Beispiel Therapie, hast du da Gruppentherapie, Bewegungstherapie, all solche Sachen. Und genau das, was Fabian gerade beschrieben hat, ist da bei mir passiert. Es ging mir noch nie so schlecht wie da. Also du gehst da ja rein, denkst dir, okay, du hast von mir aus eine Krankheit, sagen wir es jetzt mal so. Und du gehst jetzt rein, wirst in irgendeiner Art und Weise behandelt und kommst dann da auch wieder besser und fröhlicher und glücklicher raus. Und im Prinzip war es genau umgedreht. Also diese extreme Definierung dann auch über dieses Thema hat dazu geführt, dass es für mich eigentlich ja viel, viel weiter bergab gegangen ist. Und es war auch wirklich so der größte Tiefpunkt dann eigentlich. Alles danach ging dann wieder in eine bessere Richtung, aber das ist ja genau das. Also wenn du dann auch noch diesen Stempel, ich sag mal, bekommst und dann du dich eher ohnmächtig dagegen fühlst, weil du weißt, also du kannst da ja mit nicht arbeiten. Und ja, deswegen sehr, sehr spannender Punkt auf jeden Fall. Aber das war ja dann auch so, waren also die ersten Richtungen zumindest mal Richtung Sport. Aber da kommen wir ja gleich nochmal dazu.
Ja, und ich finde das eben auch wichtig zu verstehen, dass also ich weiß gar nicht, ob wir da in einer Folge mal drüber gesprochen haben, aber ich kann ja mit dem inneren Schweinehund nichts anfangen und ein Sieg über mich selbst. Also ich persönlich, Fabian, kann da nichts mit anfangen, weil wenn ich über mich selber siege, dann ist ja in mir auch jemand, der verliert. So. Und was ist eigentlich mit dem? Der ist ja quasi 24/7 immer noch bei mir. Also weiß ich nicht, ob ich mich jetzt selber besiegen wollen würde. Ich würde vielleicht das eher so formulieren, dass ich sage, ich in mir mit allen Facetten und allen ich sag mal, inneren Teammitgliedern, inneren Stimmen, es ist mir gelungen, diese Mission erfolgreich zu bewältigen, so, und musste da vielleicht auch einige innere Kritiker vielleicht mal für einen Moment ruhig stellen. Das hat, finde ich, persönlich eine andere Wirkung, einen anderen Impact, als zu sagen, ich habe mich selber besiegt. Und Gleiches finde ich eben auch mit Ängsten. Also wenn ich nicht lerne, sie als Teil von mir, aus mir selber heraus anzuerkennen, und da gibt es ja wirklich auch tolle, schnelle Intervention, ne? Also die Angst beispielsweise, ich kenne das ja selber auch, wenn man im Rennen oder vielleicht auf der Fahrt zu irgendetwas plötzlich von sowas heimgesucht wird, naja, dann sitzt die Angst vielleicht rein bildlich gesprochen auf dem Beifahrersitz. So. Und man schmeißt sie halt nicht raus, sondern man guckt einfach mal, was will diese Angst mir eigentlich gerade sagen? So. Und jetzt bei der Olympiade wurde mal wieder viel darüber, gerade im Biathlon darüber gesprochen, dass irgendwie das Problem zwischen den Ohren sitzt. Und ich denke immer, vielleicht liegt da nicht das Problem, sondern eher die Lösung. Vielleicht sind da Stimmen, die einfach mal gehört werden wollen, ja, so. Und ich will das Thema Angst jetzt überhaupt nicht simplifizieren. Ich will nur irgendwie vielleicht mal eine einfache oder eine schnell zugängliche Brücke mal anbieten im Sinne von, wenn diese Angst eine Stimme hätte. Und Philipp wird ja gleich da noch mal ein bisschen was sagen, hat er in der letzten Folge ja schon, aber ich fand es einfach mega spannend. Was ist eigentlich die Botschaft der Angst damals gewesen?
Ich denke auf jeden Fall mal, ein größter Punkt der Botschaft war, dass du deine Identität nicht kennst. Das haben wir ja beim letzten Mal schon angesprochen. Das war ja das Schlimmste eigentlich für mich, dass ich gar nicht weiß, was ich machen will. Und das, glaube ich, geht relativ vielen. Und da sind wir ja bei diesem Thema auch, was dann halt lustig aufgezogen wird. Ich bin jetzt Mitte 30, habe meinen Midlife-Crisis, mache jetzt Triathlon. Ja, sehe da schon so eine gewisse Gefahr, wo du dann halt so eine Identität auch übernimmst. Auch später, wenn wir vielleicht nochmal eben so ein bisschen über diesen Weg, den ich im Triathlon gemacht habe, bin ich wirklich sehr, sehr froh, dass ich noch in so ein Zeitfenster gekommen bin, wo es das noch nicht gab, so wirklich. Also, wo es noch nicht diese, hallo, ich mache 70,3, so, das habe ich ja für mich damals so gefunden. Ich hatte damals auch kein Instagram, wo ich damit angefangen habe, weil ich glaube, diese Gefahr halt, dass du diese Identität einfach nur übernimmst, weil du auf der Suche nach diesem Gefühl bist, was du dir vorstellst, was eintritt, wenn du das geschafft hast, das ist einfach das, was halt so zentral bei vielen Leuten, glaube ich, im Triathlon auch stattfindet.
Ich glaube, da kommen wir später dann noch dazu. Wenn man nochmal, du hast schon chronologisch, hast du gleich weitergemacht, wo wir aufgehört haben. Danke dafür schon mal, dass du meinen Part übernommen hast oder das vollendet hast. Genau, du hast ja gesagt, du warst in der Tagesklinik. Das war so mitunter der erste Schritt zur Besserung. Du hast schon anläuten lassen, hey, der Sport war, wieder Sport anzufangen, war für dich definitiv ein riesengroßer Erfolg, einfach auf dem Weg zur Heilung. Was würdest du sagen, zum einen war noch mitentscheidend, sind es dann wirklich ich sag mal, gewisse Therapieformen, die dir persönlich geholfen haben? Heißt noch lange nicht, dass jedem anderen auch hilft, aber vielleicht wäre mal interessant, auch für mich zu wissen, was hilft da? Spricht man dann darüber, das war die Lösung für dich oder war ein Game Changer? War es vielleicht irgendwie, ich sag's mal, kreative. Also was ich jetzt weiß, bastelt man vielleicht auch viel oder macht viel Handarbeit und so eine Sachen, dass man sich da kreativ auslebt. Ja, wäre mal interessant, wie so deine Sichtweise dazu da ist.
Also sehr, sehr kompliziertes Thema, weil ich wahrscheinlich nicht unbedingt die Antworten gebe, die man jetzt hier so krass erwarten würde. Also die Baseline auf jeden Fall diese körperliche Aktivität. Also wenn du weniger als 10.000 Schritte am Tag quasi hast, dann musst du dich nicht wundern, wenn du mit Ängsten in gewisser Weise zu tun hast, aus meiner Sicht. Ja, wenn es jetzt mal 5.000 sind, 7.000, wenn ich jetzt 2 Stunden auf dem Rad sitze, habe ich manchmal 2.000 Schritte nur am Tag. Aber ich glaube, was ich damit sagen will, diese sportliche Aktivität oder die Aktivität überhaupt im Alltag, das ist für mich die Baseline gewesen. Und es war unglaublich schwer, das überhaupt erstmal zu realisieren. Also, wo ich das erste Mal laufen gewesen bin, da bist du so 200, 300 Meter rausgelaufen aus unserem Dorf und da ging es einen Berg hoch und dann war Feierabend. Also, ich habe gerade jetzt nochmal vorhin, bevor wir jetzt den Call gestartet haben, eben mal mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Ich bin 2022 das erste Mal laufen gewesen. 3,74 Kilometer in 39 Minuten. Das ist eine 10,26er Pace bei einem durchschnittlichen Puls von 146. Ja,
Krass.
also um das mal so einzuordnen. Und der Auslöser war dann für mich halt auch zu sagen, es kann nicht sein, du bist Mitte 20 und du kannst keine 5 Kilometer am Stück laufen. Also das war für mich dann auf einmal so weltbewegend, wo ich gesagt habe, das kann nicht sein. Also unser Körper, evolutionär betrachtet, ist nicht so ausgelegt, dass du keine 5 Kilometer laufen kannst. Ja, Und das war für mich ein sehr treibender Faktor. Und diese Therapieformen, es ist natürlich äußerst komplex, auch das, was zum Beispiel der Fabian auch gerade beschrieben hat, was für Methodiken helfen dir zum Beispiel, dass du die Angst so ein bisschen als dein Partner siehst, aber jetzt nicht das Steuer übernehmen lässt. Ja, das finde ich eigentlich schon eine sehr, sehr gute Sache. Aber ich muss schon ehrlich sagen, dass ich mir das meiste eigentlich selber erarbeitet habe. Ich habe mit diesen klassischen Formen echt wenig anfangen können. Also wenn wir jetzt mal die Psychoanalyse, Psychoanalytik, die geht ja sowieso über Jahre. Ja, und ich bin auch ehrlich, ich glaube, natürlich hast du diese Grundzüge durch die Kindheit bekommen, vielleicht auch durch, ja, Beziehungserfahrungen, durch Geburt, was auch immer, das kann alles mit im Einklang sein. Also auch da, ich wurde, wenn ich das jetzt auch rückblickend mit meiner Tochter zusammen sehe, ich wurde irgendwie, ich weiß nicht, in 12 Wochen, glaube ich, zu früh geboren. Da hat man früher die Kinder dann weggepackt. Ja, da war ich die ersten 8, 9, 10 Wochen meines Lebens quasi in so einem Brutkasten einfach. Und wenn ich das mir jetzt so vorstelle, wie das für meine Tochter wäre. Früher war das auch ganz normal, da wurde das Kind geboren, dann waren die ganzen Kinder in einem großen Krankenzimmer, ja, und die Eltern kamen dann halt ab und zu mal vorbei, die Mutter. Und du musst dir vorstellen, das ist deine erste Bindungserfahrung. Du liegst auf einmal alleine, hilflos, ohne irgendwas in so einem Korb drin. Und wenn ich das jetzt vergleiche mit meiner Tochter, die ist zur Welt gekommen, da war ich dabei, da waren alle dabei. Die ist zur Welt gekommen, da haben wir ein Familienzimmer bekommen, wo wir die ersten 3 Nächte im Krankenhaus zusammen geschlafen haben. Also das ist ja komplett unterschiedlich. Und wenn ich mir dann vorstelle, wie das für ein Kind sein muss, wenn das eben nicht stattfindet, dann ist das schon so der erste große Bruch.
Also, da bin ich zu 100% bei dir. Ich glaube, dass ich mir nicht widerspreche, wenn ich sage, dass ich aus der Erfahrung sagen würde, dass ich glaube, 90, 95, 90% unseres Lebens, so blöd es auch klingt, einfach determiniert dadurch sind, wie wir irgendwie sozialisiert wurden. Also Leute, die der Meinung sind, und ich habe ja, kriege ja immer wieder so Einladungen, so, ey Fabian, das musst du dir unbedingt mal angucken und so. Nein, das muss ich mir nicht angucken, weil wir können unsere Mindsets nicht auf links drehen. Wir können uns als Menschen auch nicht auf links drehen. Das geht einfach nicht. Ich glaube aber, und deshalb, ich glaube nicht, dass ich mir widerspreche, dass da ein gewisser Prozentsatz, 10% sind, die wir in einer unglaublich kraftvollen Intensität verändern können so, aber deshalb sind wir eben auch die, die wir sind so, und wie Philipp es gerade sagt, ich habe zu meiner Geburt eine recht ähnliche Erfahrung gemacht und meine Mutter hat das Krankenhaus nach meiner Geburt nicht verlassen können. Das heißt, ich bin dann erstmal auch durch unterschiedliche Hände sozusagen gelaufen. Und das prägt einen einfach ganz grundlegend. Und ich glaube, wie du das halt auch gerade sagst, es geht darum, und da sind wir an einem ganz entscheidenden Punkt, wer bin ich und was macht mich aus? Was sind essentielle Treiber? Was sind Bedürfnisse? Was sind Motivstrukturen in mir drin? Und die nicht als schlecht oder gut zu bewerten, sondern zunächst einmal zu erkennen, das ist so. So. Und natürlich wird es viele Leute geben, die sagen, hä, Philipp, wie bist du denn drauf? Warum? Ja, weil ich halt ich bin. So, ne?
Ja. Wann hast du gemerkt, Philipp, dass der Sport dir weiterhilft? Weil Sport ist ja an sich Belastung, aber dass es für dich eher eine Entlastung ist, anstatt eine Belastung.
Das Coole ist halt, finde ich, am Sport, es löst im Prinzip im Körper fast die gleiche Reaktion aus wie Angst oder Panik. Also da habe ich schon ein paar Mal versucht, so zu überleiten, eben höherer Puls, schnellere Atmung. Also das heißt, du generierst diese gleiche Gefühlslage irgendwie in deinem Körper, aber setzt sie jetzt halt in einen anderen Bezug, in den Bezug, wo du es erwartest. Also das heißt, da sagst du dir dann, okay, jetzt ist normal, dass es so ist, und du merkst natürlich auch, dass dein Körper das durchsteht. Also wenn ich zum Beispiel manchmal jetzt immer noch so Panikanflüge, sage ich mal, habe, Panikattacken sind äußerst, äußerst selten, aber so Anflüge, was ich mir manchmal sage, ey Junge, dein Körper hat einen 73 überlebt, dann soll er halt jetzt mal einen Puls von 130 über 10 Minuten haben bei einer Panikattacke. Ja, also
Gutes
geil.
Grundlagentraining.
Geil, Philipp, dass
Genau.
du. Also, das ist ja auch nicht abgesprochen, aber geil, dass du genau diesen Einwurf jetzt gerade machst, weil ich bin ein großer Freund von korrigierenden Neuerfahrungen. Also es geht eben nicht darum, dass das, was da existent ist, irgendwie wegzudrücken oder zu ignorieren, sondern in irgendeiner Weise versuchen, ich will ja auch gar nicht sagen, neu zu überschreiben, aber eine korrigierende Neuerfahrung zu machen. Und du beschreibst es ja gerade exakt genau, wie es sein kann. Da ist, ich begebe mich in einen Zustand, den ich jetzt aber anders konnotiere. Also ich kenne den, der ist in der Vergangenheit immer mit Angst und Panik und vielleicht auch mit Atemnot und mit völliger Verzweiflung verbunden. Und ich gehe jetzt bewusst in diesen Zustand und entspanne mich sozusagen in diesen Zustand rein und habe damit etwas, was ich immer eine korrigierende Neuerfahrung nenne. Also ich erlebe einen gleichen Zustand eben anders. Also die Bedeutungsgebung ist jetzt plötzlich eine andere.
Ja, und das war für mich so der größte Hebel. Und dann ist es natürlich klar, also ich glaube auch gerade Leute, die viel Sport betreiben, die wissen selber, wie man sich dann auch in gewisser Weise fühlt, wenn man keinen Sport mehr betreibt. Und ich würde da auch, wie gesagt, das als wirkliche Baseline sehen. Und auch da kann man sich das, oder das habe ich mir halt oft die Frage gestellt, so evolutionär betrachtet, auch da das Gleiche, wenn dein Körper krank ist, ja, dass dann ich sag mal, der Trieb dahingehend schon wieder auch ist, dass wieder Bewegung mit reinkommt. Ja, also Bewegung ist einfach elementar und das ist für mich die Baseline, damit es mir mental auch gut geht. Ja.
Also ich habe also seitdem ich denken kann, bin ich offenbar ein Mensch, der intuitiv, glaube ich, Dinge tut, die ihm gut tun. So, also ich habe auch auf diesem Call hin nochmal so ein bisschen in meiner Vergangenheit rumgehakt und gemerkt, dass ich immer dann, wenn ich in stressigen Situationen war oder in unübersichtlichen Situationen, dass ich offenbar die Neigung hatte, spazieren zu gehen. Und in meinem Studium, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe den am Seepark in Freiburg den All-Time-High-Kilometer-Rekord aufgestellt. Ich glaube, niemand ist da jemals so viel spazieren gegangen, weil egal ob Hausarbeit, Klausur, davor, danach, ich bin einfach immer spazieren gegangen. Und deshalb finde ich das erstaunlich, dass viele Menschen glauben, dass noch mehr Ruhe und noch mehr Entspannung in irgendeiner Weise etwas verändert an dem Zustand,
Super
in dem sie
wichtig.
gerade sind. Ja.
Super wichtig. Also das habe ich ja auch so lange gedacht. Ich habe gedacht, ich muss mich schonen. Ich darf mein Nervensystem nicht noch mehr reizen. Und das ist aus meiner Sicht genau der falsche Weg. Du musst die Aktivität wiederfinden, in welcher Form auch immer das ist. Und ich habe es ja gerade schon gesagt, so ein Lauf macht beim Anfang definitiv keinen Spaß. Also, dass ich jetzt sage, oh schön, ich kann jetzt so, wie man das vielleicht dann ein paar Jahre später kennt, hier schön eine Stunde joggen gehen und die Natur genießen. So ist es am Anfang halt nicht. Also das heißt, damit du halt auch diese Erfahrungen machen kannst, musst du schon auch viel, finde ich, investieren. Also es kostet schon erstmal auch Kraft, um diese Erfahrungen dann neu zu machen. Und deswegen ist es natürlich schon auch sehr wichtig, dass man ein sehr starkes Ziel hat oder auch so ein sehr starkes Warum. Und das habe ich halt im Triathlon schon sehr stark auch dann gefunden.
Was war denn warum zu dem Zeitpunkt?
Also zu dem Zeitpunkt war es so, dass ich eigentlich erstmal mit dem Laufen halt angefangen habe, so relativ klassisch und habe mir so ein Buch gekauft und das hieß dann irgendwie so 30 Minuten am Stück laufen, irgendwie sowas in die Richtung oder dein erster Halbmarathon, irgendwie so, ja. Und mein erstes Warum war natürlich erstmal zu sagen, ich will, dass mein Körper leistungsfähig ist, so wie ich es für jemanden, der Mitte 20 ist, in der Vorstellung ist, ja. Und da war damals für mich zu sagen, okay, 5 Kilometer, das sollte für jeden eigentlich machbar sein. Und daraus hat sich dann natürlich so ein bisschen mehr gebildet. Dann habe ich irgendwann gedacht, vielleicht mal ein Halbmarathon wäre eine tolle Sache. Und wenn ich das auch mit heute vergleiche, du kannst dir oder ihr könnt euch nicht vorstellen, wie absurd es für mich war, mir vorzustellen, dass ich einen Halbmarathon laufe. Also Leute, die sowas gemacht haben, die waren für mich, also wirklich, ich kann das heute auch schlecht nachvollziehen, aber damals war das so, wo ich mir gedacht habe, sag mal, wie schafft man das, so viel zu trainieren, so nebenher und dann einen Halbmarathon und Marathon, also Marathon war sowieso vollkommen gestört für mich eigentlich. Und diese Perspektive, die ich jetzt, ich sag mal, in so einem relativ kurzen Zeitraum natürlich auch gewechselt habe, ist dann schon so ein sehr starker Kontrast. Ja.
Ich kann das
Und
100% nachvollziehen. Also vor 10, 15 Jahren, als ich meinen ersten Halbmarathon gelaufen bin, es war eine Woche lang rückwärts Treppensteigen. Und für mich war das, da war ich wirklich fit im Fußball. Für unseren Dorffußball war ich läuferisch immer einer der Stärksten. Aber für einen Halbmarathon, also, boah, das war irre. Und ich habe da zu den Leuten hochgeschaut, wo ich gesagt habe, wie machen die das? Geschweige denn, wenn sie eine halbe Stunde schneller laufen, wie ich jetzt schon gelaufen bin. Also einfach Next Level. Und wie du sagst, irgendwann, ja, verschiebt sich halt selber die eigene Wahrnehmung ein bisschen, wenn man drinsteckt und es wird gefühlt zur Normalität. Du läufst jetzt einen Long Run, ist halt mal ein Halbmarathon. Ja, passiert halt.
Und da würde
Ja.
ich gerne nochmal gleich die Verbindung zum Spitzensport oder vielleicht auch die Unterscheidung zum Spitzensport herstellen, warum eben beispielsweise Spitzensportler jetzt, ne, der Theorie folgen müsste man ja sagen, ja, Spitzensportler sind ja die glücklichsten Menschen der Welt, weil die bewegen sich ja viel. Nee, ist nicht so, würde ich auch gleich gerne nochmal was zu sagen. Aber allein das, was du gerade sagst, Philipp, ne, 21 Kilometer sind wir mal jetzt. Also nehmen wir es mal, wie es ist. 21 Kilometer, das ist eine Strecke, für die man normalerweise ein Auto nimmt. Also, wenn du jetzt sagst, dass der Ort ist 21 Kilometer weg, da würde man ja da mit dem Auto hinfahren, so, und das läuft man. Und ich glaube, dass vielen Menschen gar nicht bewusst ist, die zum Beispiel einen Halbmarathon laufen oder auch 10 Kilometer laufen, wie viel das ist. Also, dass die würdigenswerte Kompetenz dessen, was da gerade passiert, ey, Alter, ich bin gerade 10 Kilometer gelaufen. Ich meine, wie heftig ist das bitte? Und ich glaube, dass sich das natürlich auch im Zeitablauf immer weiter verschiebt. Also, was ist denn schon Halbmarathon? Und wir haben hier in den Podcast-Folgen immer mal wieder auch Leute als Beispiel hervorgehoben, die, keine Ahnung, 30, 40, 50.000 Kilometer Fahrrad im Jahr fahren. Wenn das dann irgendwann die Benchmark ist, der 120-fache Ironman oder Langdistanzbestreiter hat jetzt schon wieder ein neues Projekt irgendwie. Und was ist das dann noch wert, wenn ich einfach nur 5 Kilometer laufe? Aber ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Es ist halt für den eigenen Menschen total wertvoll.
Das kann der
So,
Philipp
das, was.
vielleicht, und sorry, das kannst du vielleicht damit
Ja.
unterschreiben. Also seitdem, dass ich als Coach arbeite und Athleten betreue, die vielleicht mit dem Laufen anfangen oder frisch in den Sport irgendwie halt erkommen. Und für mich ist das mittlerweile wieder ganz andere Sichtweise. Also ich freue mich, ehrlich gesagt, ich freue mich nicht unbedingt für den 9-Stunden-Athleten mehr, weil der jetzt irgendwie 9 Stunden in Rot braucht, sondern für mich war zum Beispiel 11 Stunden 30 Athlet in Rot, wo ich gesagt habe, der hat so einen geilen Fortschritt gemacht, wo der herkommen ist, wo er dann in Rot gestanden ist, wo ich sage, scheißegal, was das dann am Ende für eine Zeit ist, oder ob das jetzt Rot oder eine olympische Distanz ist, aber einfach die Entwicklung, was der Athlet oder die Athletin halt einfach nimmt, dass das eigentlich viel, viel geiler ist, wie oder viel, viel beachtlicher ist wie die Strecke an sich oder die Zeit, die er dafür braucht oder wie auch immer. Das ist für mich persönlich eher wieder zur Nebensache geworden und ich habe wieder viel, viel mehr Respekt einfach auch für Distanzen und für die Events an sich bekommen. Natürlich auch, da haben wir auch schon drüber gesprochen, durch mein DNF, wo ich ein bisschen auch sagen wir, die Relation in der Hinsicht verloren habe und den Respekt da verloren habe, einfach an die Ironman-Distanz. So, ja, ins Ziel kommst du immer. Ja, nö, bin ich nicht. Also, kommst du nicht immer. Ist nicht so. Also deswegen hat mir da schon wieder die Augen geöffnet, einfach die Arbeit mit Athleten. Das kann vielleicht der Philipp ja so unterschreiben.
Auf jeden Fall, also ich finde es auch super wichtig, weil der Trend natürlich, ja, du hast gerade schon angesprochen, man muss jetzt immer mehr machen, um überhaupt noch einen Strohhalm an Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das ist schon etwas, was ich auch sehr, sehr negativ sehe bei vielen Athletinnen und Athleten, weil natürlich sagt man 100 Mal, vergleich dich nicht, aber trotzdem kommt in gewisser Weise der Vergleich. Und das Interessante ist natürlich, dass du ja, und da sind wir wieder bei, wie bei dem Fußball-Thematik, du siehst bei Instagram meistens auch nur den 1% von dem 1%. Deswegen habe ich auch relativ aktiv beim letzten Mal gesagt, ich liebe den Offline-Triathlon. Ich liebe den Offline-Triathlon, ich liebe die Veranstaltung, ich liebe die echten Menschen, die da sind. Und die auch mit 6 Stunden, mit 7 Stunden Mitteldistanz oder auch, ich war dieses Jahr oder letztes Jahr beim Ironman Frankfurt, habe da auch ein bisschen für Ironman Germany arbeiten dürfen. Und deswegen waren wir bis zur letzten Sekunde auf der Ziellinie. Und ich sage mal so, umso länger die Zeit war, desto größer war das Lächeln. Und das gibt so eine, auch bei der Mitteldistanz, so die Ersten, die ganz, ganz früh reinkommen, die freuen sich. Und dann kommt ein riesen Block an Leuten, die eigentlich eher so neutral reinkommen. Ja? Und dann wird es quasi, umso länger es wird, umso schöner wird es. Und ich betreue Athleten und Athletinnen wirklich, ich würde mal sagen, fast in jeder Leistungsklasse. Fokus ist schon auf Leute, die ihren ersten 70-3 machen und dann auch dabei zu sein, wie die ihren ersten 70-3. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich es mehr fühle als sie selber, was sie eigentlich gerade geleistet haben, weil die es das so oft in Relation zu Leuten setzen, die das schon 1.000 Mal gemacht haben oder halt eine andere Leistungsfähigkeit haben. Aber ich sehe halt, wie viele Leute auch dafür suffern müssen, die Kinder haben, die
mal wieder krank geworden sind, die was auch immer, ja, an Load noch zusätzlich haben, und dann vergleichen die sich mit irgendwelchen Leuten, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als auf Social Media das zu posten. Ja, und
Ja.
das ist halt etwas, was so krass in dem Graubereich ist und wo ich die Leute immer wieder darauf hinweise, weil der Trend aus meiner Sicht immer, immer schwieriger wird. Und deswegen habe ich vorhin schon am Anfang gesagt, ich bin froh, dass ich da Pirater noch angefangen habe, wo ich sowas gar nicht verfolgt habe. Also ich bin ja dann irgendwann auch Teil des Problems geworden, das muss man schon auch ehrlich sein. Vielleicht auf einer anderen Art und Weise. Aber prinzipiell war das für mich damals ja komplett auch irgendwie intrinsisch. Also ich konnte niemandem ehrlicherweise sagen, dass ich jetzt einen Halbmarathon gelaufen bin. Also das hat jetzt eigentlich jetzt, vielleicht außer meinem engsten Kreis, hat es eigentlich auch keinen interessiert, sagen wir es mal so. Und heutzutage hast du halt die Möglichkeit, Bestätigung von Hunderten, Tausenden, Zehntausenden zu bekommen.
Und das macht ja was mit dir. Und ich glaube, da würde ich ja halt auch gerne den Spin nochmal reinbringen oder den Twist vielmehr, was Amateure von Profisportlern, Schrägstrich, sehr ambitionierten Altersklassenathleten unterscheidet. Also Amateure im Sinne von, ich mache den Sport, weil er mir Spaß macht. Ich meine, ich habe früher, also ich bin ja kein Datenmensch, und ich habe früher einfach Paper Pencil, ich habe das aufgeschrieben. Ich bin an dem Tag 12, 15, 8, keine Ahnung, Kilometer gelaufen. Und das hat mich sehr frei fühlen lassen, weil heute, oh, scheiße, die Uhr ist nicht aufgeladen. Jetzt muss ich erst die Uhr aufladen, bevor ich laufen gehe. Früher ich bin immer ohne Uhr gelaufen. Immer. Ich hatte nie eine Uhr dabei. Beim Fahrradfahren hatte ich so einen Tacho, der war so groß wie eine Briefmarke, der musste man so durchschalten. Durchschnittsgeschwindigkeit und Trittfrequenz hatte der, glaube ich, gar nicht. So, und das hat mich frei fühlen lassen. Und ich glaube, der Twist, den ich gerne reinbringen würde, weil viele jetzt ja fragen, ja gut, aber warum, dann müssten, wie gesagt, Profisportler ja die glücklichsten Menschen der Welt sein. Nee, eben nicht, weil ich glaube, sie machen das sich bewegen, das sich besser werden oder sich spüren, ja nicht um sich zu spüren, sondern weil es einfach mit einem Ziel verbunden ist, das da heißt, ich muss meinem Sponsor gerecht werden, ich muss mehr Follower aufbauen, ich muss positive Vibes in die Community rausgeben und und. Und damit wird quasi das, was man im Sport gesucht hat, eigentlich zum nächsten Problem sozusagen. Ich bin eben nicht mehr frei. Ich kann den Sport ja nicht machen, weil ich Bock drauf habe, sondern weil ich ihn machen muss.
Ist
Also,
es,
und an dem Punkt,
ich würde vielleicht da kurz noch einsteigen, weil an dem Punkt war ich auch. Also dadurch, dass mein Projekt auch mit dem zum 1.73 schon sehr, sehr viel, ich sag mal, ja, Bekanntheit mir irgendwie gebracht hat, auch auf Social Media, und eben vor allem auf YouTube, dass es schon so war oder dass ich mir selber das Gefühl gegeben habe, okay, ich muss jetzt in gewisser Weise irgendwie besser werden. Ich muss zeigen, dass der Weg weitergeht. Ich muss zeigen, und dann kommt genau dieses Thema. Du versuchst die ganze Zeit alles zu beeinflussen. Also meine Uhr, das Beispiel, was du auch vorhin gesagt hast, ich war letztes Jahr irgendwann mal im Schwimmbad und dann mache ich den Schrank zu und denke mir so, ey Scheiße, ich habe ja gar keine Uhr an. Und dann war mein erster Gedanke, ja Scheiße, jetzt muss ich nochmal nach Hause fahren. Und dann war mein zweiter Gedanke, sag mal, hast du jetzt einen vollkommenen Vogel? Du gehst jetzt ja, also du machst doch jetzt nicht deine Uhr glücklich. Und das ist auch etwas, was ich immer wieder meinen Athletinnen und Athleten erzähle. Ihr macht nicht eure Uhr glücklich, ja. In erster Linie geht es darum, dass ihr den Sport mit eurem Körper macht. Natürlich sind im strukturierten Training gewisse Daten schon auch wichtig. Also das jetzt komplett wegzuschieben und zu sagen, mach einfach irgendwas, dann können wir das so machen wie vor 10 Jahren, ja. Dann sieht man ja auch, dass die Leistungswerte einfach deutlich besser werden, und das macht ja auch irgendwo Spaß. Aber diese Balance halt zwischen beiden muss irgendwo gegeben sein. Und das war für mich halt auch ein Grund, warum ich dann zum Beispiel jetzt auch dann die Unterstützung beim Nico gesucht habe, weil ich gesagt habe, ich muss meine eigene Trainingsplanung auch wieder abgeben. Also ich muss einfach auch eine externe Sicht darauf haben, jemand, der vielleicht die Sachen auch mal anders sieht, als ich sehe. Und das hilft jedem. Also auch wenn ich selber meine eigene Trainingsplanung machen kann, auch den Wissensstand dazu habe, das ist alles schön und fein. Aber aus meiner Sicht ist das einer der Keys für mich auch jetzt nochmal gewesen, auch so für die nächste Entwicklungsstufe. Auch wenn es jetzt vielleicht gerade eher dann schon am Ende des Weges, sage ich mal, ist.
ich wollte vorhin noch mal kurz einhaken, Thema Sport. Geht dann beide an die Frage, wann ist der Swap zwischen, es macht mir halt einfach Spaß und ich kompensiere über den Sport? Weil das passiert ja auch ganz, ganz oft, dass wir ich sage jetzt mal, Probleme oder unsere Thematiken, die jeder mit sich trägt, halt auch über den Sport kompensieren. Also ich gehe jetzt raus zum Laufen, nicht weil ich jetzt Bock auf Sport habe, sondern ja, weil ich mich beschäftigen muss, weil ich mich ablenken will oder wie auch immer. Also man kann den Sport auch, sagen wir, missbrauchen in gewisser Art und Weise. War das bei dir schon mal der Fall, Philipp? Und an beide auch gerichtet, wie seht ihr das Thema einfach aus psychologischer Sicht?
Also, ich würde schon sagen, das war bei mir definitiv auch hin und wieder der Fall. Das hat bestimmt auch mal Überhand genommen, dass du Sport nutzt halt, um irgendwie auf andere Gedanken zu kommen. Aber auf der anderen Seite, es ist halt auch ein Tool eben. Also, ich würde es gar nicht zu krass negativ bewerten, dass dann dahingehend zu nutzen. Ich glaube, es ist eher das Problem, was viele auch kennen, ist, dass wenn das halt mal eine Zeit lang wegfällt, wie schaffe ich es halt auch anders damit umzugehen? Also es ist nämlich nicht so gegeben, dass wir immer Sport machen können, sei es jetzt, weil wir mal verletzt sind, weil wir krank sind. Und wenn ich dann eben extreme Probleme wieder bekomme, dann sollte ich mich vielleicht erstmal damit auseinandersetzen, wie bewältige ich das eigentlich ohne Sport? Dass ich hin und wieder Sport auch nutze, um jetzt mal einen Ausgleich von irgendwas anderem zu finden, finde ich vollkommen legitim. Und ist auch für mich ein Teil, was mir wichtig ist. Aber wenn ich ohne Sport dann halt wirklich, ich sag mal, wieder komplett in alte Muster falle, dann sollte ich vielleicht erstmal schauen, kann ich an den Mustern auch arbeiten.
Ja, das würde ich auch so sehen. Also während Corona habe ich mal, auch weil ich dann verletzt war und so, den Versuch unternommen, naja, dann probier es halt mal ohne Sport. Und das ist natürlich auch sehr, sehr schwierig. Und zwar, weil Sport ja auch einfach viele Hormonausschüttungen und viele Neurotransmitter Bewegungen im Körper erzeugt. Deshalb glaube ich schon, dass das wichtig ist, dass man das macht. Also während Corona, da ging es mir dann auch sehr, sehr schlecht. Also klar, dann hörst du negative Nachrichten, dann machst du keinen Sport und dann denkst du, oh, okay. Gleichwohl ich aber glaube, und das nehme ich auch bei vielen Athleten wahr, dass so ein Automatismus geworden ist. Also oh, ich brauche den Sport als ultimatives Regulativ. So, und ich glaube, das ist schon. Ich glaube, das ist dann kein Regulativ mehr, sondern es ist dann eigentlich nur so ein Übertünchen, so ein Einfärben dessen, was ist. Ich halte mein Leben eigentlich nicht aus, aber durch den Sport wird es einigermaßen erträglich.
Ich sehe es auch
So.
stark, einfach aus dem Aspekt heraus, du hast das vorher angesprochen, Philipp, zum Beispiel einen, sagen wir, den Selbstwert einfach zu regulieren. So, okay, ja, wenn ich wieder Kudos auf Strava kriege oder wenn ich so meine Einheiten poste, weil wir, glaube ich, kennen es alle, die Athleten, die dann so, ah, easy GR1 Morning Jog und dann 4,29er Pulsen, Pace, und wenn ich, Jungs, Mädels, hört's mir auf mit der Kacke, echt. Also kannst gern 4,29 laufen, easy morning jog, aber dann will ich auch eine 3,30 auf dem Halbmarathon sehen. Und das ist halt schon was, wo ich auch wahrnehme, dass wir uns halt oftmals drüber identifizieren. Da haben wir ja schon drüber gesprochen, Philipp. Vielleicht können wir da dann gleich weiter einsteigen. Du hast ja auch gesagt, du identifizierst dich ja teilweise auch schon über den Sport. Es vermischt einfach auch privat und beruflich einfach ganz, ganz viel, was auch so mit Motivation war, warum du quasi in Kontakt zu mir gesucht gehabt hast. Vielleicht nimm uns da gerne mal die Gedanken mit, was für dich da im Endeffekt ausschlaggebend ist.
Also im Prinzip ist es so, dass ich ja schon ein bisschen angesprochen habe, Triathlon am Anfang war für mich einfach so eine riesen Challenge. Also ich habe, wie gesagt, dann irgendwann ja mit dem Laufen einen Halbmarathon und dann ist dir das vielleicht aber ein bisschen zu wenig, dann fängst du mal an mit Schwimmen, also wirklich Brustschwimmen maximal und dann kommt halt eins zu anderem. Dann hast du ein Gravelrad. Ich habe auch Bilder mal rausgesucht, wo ich das erste Mal auf dem Rad saß, also mit Turnschuhen, keine Klickpedale. Und das ist jetzt nicht hier irgendwie so 10 Jahre her, sondern wir sprechen halt hier von, jetzt lass mich gucken, 2023.
Das.
Ja. Also im Prinzip sind es jetzt noch keine, ja, das sind noch keine 3 Jahre. Da saß ich dann mit einem Trinkrucksack und Trinkblase. Und hier so Flaschen auf dem Fahrrad. Also, wo ich mir auch so denke, hä? Also, so hat irgendwie alles gar nicht gematcht. Aber irgendwie das Ziel war da, den ersten Triathlon zu machen. Und da hat es dann schon so angefangen, dass es natürlich so eine gewisse Identifikation gibt, weil wir dann in diesem Jahr, dann, also dem Jahr 2023, auf ein Sabbatical-Jahr gegangen sind. Das war für mich so ein harter Schnitt, den ich machen wollte, um irgendwie nochmal alles im Außen zu ändern. Sind wir mit dem Camper ein Jahr durch Europa gefahren. Und währenddessen habe ich mich dann quasi auf den ersten Triathlon vorbereitet und auch auf meine erste Mitteldistanz. Und der erste Triathlon war dann so eine Sprintdistanz, eine Volksdistanz, 300 Meter schwimmen, glaube ich, 10 Kilometer auf dem Rad und 3,3 Kilometer laufen. Und es war bis heute die krasseste Leistung, die ich jemals in meinem Leben erreicht habe. Also, und ich sage das auch immer zu jedem, der seinen ersten Triathlon macht, bitte speichert es ab, es wird eigentlich nie wieder geiler. Und deswegen bin ich auch ein sehr großer Freund davon, ganz unten anzufangen. Also wirklich Volksdistanz, Sprintdistanz, olympische Distanz, Mitteldistanz, weil wenn du sofort die Langdistanz machst, ey, du hast dir alle Türen unten drunter direkt zugemacht. Also die sind ja dann, also was willst du dann dann damit noch drunter machen? Und so ist es aber natürlich dann schon ein Thema auch, wo du sehr, sehr schnell so in die Identifikation mit dem Thema reinkommst, weil ich ja auch meinen Weg dann halt sehr stark dokumentiert habe.
Ja, und ich glaube, was du gerade ansprichst oder beschreibst, ist natürlich, der Grat ist sehr, sehr schmal. Also dein Ziel wäre es jetzt ja nicht gewesen, ich trainiere jetzt ein Jahr und mache den und werde dann quasi, komme dann direkt vor dem Ziel-Cut-Off beim 70.3 rein. Du hast ja schon einen Anspruch. Ich finde, dass auch da die Konnotation, es geht prinzipiell nicht darum, ich will leisten, sondern ich will mich wirksam fühlen. So, ich will spüren, dass ich heute etwas anders anfühlt als noch vor 2 Monaten. Das heißt, ich kann vielleicht heute schon 2 Bahnen oder 3 Bahnen am Stück schwimmen oder ich kann vom Rad absteigen, ohne dass ich gleich das Gefühl habe, ich muss mich hinsetzen. Und ich glaube, dass das etwas ist, was insbesondere den Triathlon, weil er einfach aus 3 Sportarten besteht, so ja, wertvoll macht. Man hat so viele Möglichkeiten, an denen man sich wirksam fühlt so. Und gerade jetzt, wo, und ich bin überhaupt, auch wenn ich jetzt nicht digital unterwegs bin, aber ich lehne ja die Errungenschaften der Trainingswissenschaften nicht nur nicht ab, ich befürworte sie ja. Wenn wir jetzt plötzlich merken, ach krass, was das Thema Rumpfstabilisation oder Fasziengymnastik, was das nochmal in einem bewirkt, das ist ja, plötzlich fühlst du dich so, wow, ne? Und ich glaube, das ist das, was dem Triathlon so innewohnt, dieses Gefühl von, ich bin wirksam und ich habe Einfluss darauf.
Also ich mache etwas, was ich mir quasi niemals in meinem Leben hätte vorstellen können. Das ist etwas, was es für mich sehr stark zusammenfasst. Und leider ist es aber auch so, dass das natürlich abfärbt. Also irgendwann verlierst du halt diese Perspektive. Dann denkst du, das ist auch das, was der Nico gesagt hat. Dann verlierst du natürlich ein bisschen die Perspektive. Dann hast du das schon 2, 3, 4, 5 Mal gemacht. Und dann ist es auf einmal, ja, schon gewisserweise Normalität. Und diesen Punkt versuche ich auch den Leuten immer ein bisschen rauszuschieben. Also nimm so viel mit wie möglich, weil das kannst du dir am Ende des Tages nicht mehr wirklich zurückholen. Wenn es schon eine Langdistanz dein erster Triathlon ist, dann ist das mehr oder weniger deine Normalität. Was kommt dann eigentlich als nächstes? Und dann sehe ich halt auch viele, und das ist ja auch ein Phänomen, was man sehr krass sieht, gerade im Social Media Bereich, eine Langdistanz und dann goodbye. So, und das ist halt nicht meine Auffassung von Triathlon, sondern das ist einfach jedem das Seine, das darf man gerne machen, auch wenn ich es jetzt sportlich nicht irgendwie befürworten würde. Aber im Prinzip ist es nicht das, was ich mit Triathlon verbinde, sondern das ist halt einfach ein Ziel abhaken und dann das war's. Das darf jeder von mir aus gerne so machen. Aber Triathlon ist halt für mich nochmal was ganz anderes. Und deswegen, ja, finde ich es einfach schön, dass du dadurch eben die Möglichkeit hast, dich so Stück für Stück auch immer weiter zu entwickeln. Ja.
Und das wird bei euch natürlich nicht möglich sein, wenn ihr Leute betreut, weil ihr betreut die ja professionell. So, und dafür bezahlen die Leute ja auch, beziehungsweise dafür haben sie sich an euch gewendet. Das finde ich ja auch gut. Und gleichzeitig finde ich es ja fast schade, weil das, was Philipp beschreibt, ich meine, wie geil ist das? Du fährst mit Turnschuhen ohne Klickpedale auf dem Rennrad mit einem Trinkrucksack und Softflask. Ja, aber Philipp, genau das muss es doch sein, dass man am Anfang Dinge macht, wo man sich Jahre später fragt, ey, was habe ich da eigentlich gemacht? Und das lässt einen doch dann auch diesen Entwicklungsprozess noch einmal mehr spüren. Und ich finde, dass bei einigen Athleten, also als ich meinen ersten Ironman gemacht habe, ich meine, ich mache Triathlon seit 1991 so, und ich habe meinen ersten Ironman 2010 gemacht, und da fing das dann so ein bisschen an, dass die Foren immer größer wurden und so, und dann habe ich den Fehler gemacht, dass ich irgendwie einen Monat vorher oder 4 Wochen, 3 Wochen vorher mal im größeren Forum drin war, und dann war da eine Channel, die 10 Fehler, die man auf gar keinen Fall machen darf vor einer langen Distanz. Und ich habe 8 oder so gemacht. So, und ich habe mir gedacht, ja, aber dann ist das halt so, ne? Also das perfekte Rennen ist eben dann nicht perfekt, weil du einfach nichts gelernt hast. So, wenn dir jemand den perfekten Plan gibt, dann absolvierst du den, und nach dem Rennen sagst du, ah ja, okay, gut.
Aber ich muss da auch ehrlich sagen, dass ich da als Coach schon auch die Rolle tatsächlich einnehme und die Leute versuche, die Erfahrungen machen zu lassen. Also man kann nicht jede Erfahrung vorwegnehmen. Viel und häufig machen die es auch selber. Selbst wenn du ihnen sagst, mach XY, ernähr dich XY, man muss gewisserweise dann auch durchgehen. Und ich bin schon sehr häufig jemand, der bremst und sagt, hey, glaubst du, das ist jetzt schon der richtige Zeitpunkt für XY? Also ich habe auch viele Kennenlerngespräche geführt, wo Leute zu mir kommen, die sagen, ja, also Triathlon habe ich eigentlich noch gar nichts gemacht, aber so für Challenge Rot nächstes Jahr würde ich schon gern machen. Ja, und
Bist du
dann bin
als
ich schon auch jemand,
Triathlon-Wunder?
dann bin ich, und dann sage ich, genau, du machst die
Mach mal.
wunderbar.
Ja, mach mal.
Und da bin ich schon jemand, der dann die Leute schon auch ziemlich schnell klar macht, dass das halt nicht ist, für was ich stehe. Du wirst safe irgendeinen Coach finden, der dich da irgendwie hinknüppelt, ja. Aber das ist halt definitiv nicht meine Auffassung von Triathlon oder auch von ja, sauberer Arbeit auch als Coach.
Das sind aber genau dann die Fälle, wie du angesprochen hast, die dann nach einem Jahr wieder nach einer Langdistanz heraus sind, die das Ganze nicht langfristig, sagen wir, aufbauen, auch, die vielleicht körperlich, mental dadurch sind, weil ich schon auch der Meinung bin, dass du dir überhaupt mal die, ich sag jetzt mal, sozialen Alltagsstrukturen, die musst du erstmal aufbauen, um überhaupt Triathlon-Training machen zu können. Es geht ja nicht bloß, ich trainiere meinen Körper jetzt schnell mal irgendwie auf eine Langdistanz hin, weil muskulär trainieren wir uns relativ schnell ganz, ganz viel an. Also das geht ganz gut. Aber dass du dich mental darauf hin trainierst, einfach dir dein Lebensumfeld so aufbaust, wo du sagst, hey, ich kann das Ganze nachhaltig betreiben, ohne dass ich meine Familie zerstöre, ohne dass ich meinen Job komplett vernachlässige oder sonst was, oder selber mental drauf gehe, das braucht halt einfach Zeit. Und da ist genau der Punkt, was du schon angesprochen hast, bist du auch ein großer Fan davon, einfach klein anzufangen, von der Distanz her klein anzufangen und sagen, hey, ich fange mal mit einer Erfolgsdistanz an, da brauche ich keine 10 Stunden Training oder mehr. Sondern ich fange mal ganz basic an mit wenig Training. Klar, wenn ich von null komme, so wie es, ich glaube, du hast das früher auch so im Namen irgendwie gehabt, from zero to
Genau, from
73
zero to
oder
73.
so.
Genau,
Irgendwie
ja.
so in die Richtung, genau. Und am Anfang ist das so, du startest bei null, dann kann ich nicht erwarten, dass mein Körper jetzt auf einmal 10 Stunden und mein Umfeld 10 Stunden Training verträgt in der Woche. Und das brauchst du halt für eine lange Distanz. Und das verstehen leider ganz, ganz viele nicht. Und da bin ich einfach super dankbar, wenn es wirklich ja Coaches gibt da draußen, die einfach offen und ehrlich das ansprechen und sagen, weil ich persönlich habe die Erfahrung auch schon gemacht, wo ich mir gedacht habe im Nachgang, wäre einfach besser gewesen, den Athleten nicht anzunehmen. Und das ist für mich ein Lernprozess als Coach gewesen, wo ich gesagt habe, okay, sowas passiert mir nicht nochmal, weil es einfach super anstrengende, also eher unangenehm anstrengende Arbeit war. Nicht anstrengend im Sinne von, es war viel oder viel Kommunikation, das ist mir recht, das ist mir lieb, das fordere ich ein, sondern eher unangenehm anstrengend, weil es einfach, ja, Probleme gibt, die vermeidbar wären, wenn man wirklich Step by Step sich da hinarbeitet.
Ich habe vor einigen Wochen bei Mercedes-Benz Management Consulting über das Thema The Inner Athlete, also der innere Athlet, gesprochen. Und da ist, glaube ich, auch nochmal so klar geworden, wie viele Mechaniken wir in uns drin haben, derer wir uns A oft nicht bewusst sind und die wir B manchmal in einer Weise nutzen, die uns halt, Philipp hat es vorhin auch gesagt, das ist, wir nutzen sie nicht entlang unserer Persönlichkeit, sondern eigentlich oder unserer Identität, sondern eher entgegen so. Das muss, das muss, das muss, ne? Und gerade das Thema Trainingsreife. Also bin ich überhaupt reif? Ich meine, es gibt ja immer die Profi-Einheit der Woche, irgendwie ein Triathlon-Medium veröffentlicht
Das
immer
habe
die
ich auch
Profi.
letztens gesehen, das habe ich auch gesehen, habe mir gedacht, also was für einen Grund gibt es, diesen Post zu setzen? Das ist so
Ja,
ein,
also ist ja vielleicht schön oder interessant, das mal zu sehen, was diese Leute machen, aber das ist es dann halt auch. Und ich habe gar nicht die Trainingsreife, wie Nico zu trainieren. Geht nicht. Ich bin, A, bin ich älter, A, bin ich nicht auf dem Level und deshalb, und das überhaupt erstmal zu erkennen, so, ne? Oder das Thema Belastungssteuerung. Also hatten wir ja neulich auch drüber gesprochen, ne? Das Wort Mittagspause hat ja irgendwie die Silbe Pause oder das Teilwort Pause drin. Wenn ich in der Mittagspause trainiere, wann erholt sich denn dann mein Körper? Also sowohl mein Körper als auch mein Geist und Belastungssteuerung und was ihr ja vorhin auch sagtet, ne? Du hast dann im Zweifel einen Job, du bist krank, du hast zwei Kinder, und wo soll denn da jetzt noch eine ambitionierte mentale Vorbereitung stattfinden können?
Wir werden aber ganz, ganz stark von außen beeinflussen. Der Philipp hat ja uns das letzte Mal schon mitgenommen. Er hat mittlerweile, weiß er, er hat eine Identität, er hat eine Natur, er entwickelt sich ja Tag für Tag auch weiter. Aber wir werden ja immer von außen, wird er unsere Identität eigentlich, sag ich mal, beeinflusst. Wir kriegen Einflüsse, sei es über Social Media, über andere Trainingspartner. Hey, die machen das so, die trainieren so viel. Ihr könnt es vermutlich alle unterschreiben. Ja, wie schaut's aus? Wann machst du jetzt endlich Langdistanz? Wann gehst du nach Hawaii? Wann ist denn dies? Wie oft ich die Frage schon bekommen habe, wann gehst du, wann startest du nach Hawaii? Zum einen weiß ich nicht, ob ich jemals mich qualifizieren kann. Und zum anderen, vielleicht will ich das auch gar nicht, weil mir der ganze finanzielle, zeitliche Aufwand ist es mir persönlich, Stand jetzt immer noch, ist es mir nicht wert. Aber das wird da halt immer so im Mund reingelegt und es wäre ganz, ganz einfach und wirklich auch der schwache Weg zu sagen, ja, ich probiere es jetzt nächstes Jahr, weil jeder erwartet von außen. Mittlerweile
Ja gut.
erwartet von mir keiner mehr gefühlt, weil ich schon so oft gesagt habe, leckt's mich am Arsch mit dem Thema. Ich habe da drauf keinen Bock, einfach, dass ich da immer assoziiert werde damit. Und das ist aber einfach ganz, ganz wichtig, dass wir da unsere Identität erkennen und wissen, was wir wollen. Und das, glaube ich, ist ja halt das große Problem in unserem Sport, dass viele nicht wissen, wie der Philipp auch gesagt hat, dass sie eine Identität halt haben. Und geschweige denn dann auch dann auch zu leben.
Ja, also gut, bei dir mit einer 8,16 in Rot wird es natürlich schwer, dich für Hawaii zu qualifizieren, sage ich ganz ehrlich. Also da müssen wir
Du
noch
musst
einige,
finishen.
ja,
Ey,
da
das
müssen
ist
wir
genau der
einige Jahre
Punkt. Nimm das nicht mehr
investieren.
garantiert. Und da mittlerweile, wir wissen alle, wie es
Gott sei
leider
Dank
ist.
stellt mir die Frage niemand.
Ja, also ich glaube, das, was du gerade beschreibst, ist, das hatte Philipp vorhin auch gesagt, dass wir in dem, was wir da tun, natürlich auch den Wunsch, die Sehnsucht haben, dass sich ein Gefühl einstellt. So. Und bei vielen Leuten, ach, oh Wunder, stellt sich dieses Gefühl nicht ein. Warum? Weil wir, und da hatten wir im Vorwege dieses Podcasts ja auch noch mal kurz drüber gesprochen, weil wir, glaube ich, auch verlernt haben, oder vielleicht haben wir gar nicht gelernt, an etwas zu erfreuen und diese Freude auch zu kultivieren. Deshalb bin ich immer wieder ein großer Freund davon. Die einen nennen es Trainingsweltmeister oder wie auch immer, Trainingseinheiten auch zu genießen und auch in positiver Weise zu reflektieren, weil wenn die Trainingseinheit geil war und du da etwas gespürt hast und dann kultivier das auch bitte. Also dann setz dich danach auf die Bank im Park oder auf die Couch zu Hause und trink den Eiweißshake und lass mal dieses innere Leuchten zu, weil das innere Leuchten nur dann, wenn du es auch kennst, später vielleicht mal nach einem Wettkampf auch hochkommen kann, ja. Und viele Leute wissen gar nicht, ja, jetzt müsste ich mich eigentlich freuen, aber ich weiß gar nicht, wie es geht.
Definitiv.
Also, und auch richtig geiles Thema, weil was ich oft bemerke, ist, dass Leute ihre Trainingseinheiten natürlich sehr stark anhand der Daten bewerten. Also das heißt, wenn die Daten passen, dann war es eine gute Trainingseinheit. Und das lerne ich jetzt auch beim Nico. Ich bin da ja auch so ein bisschen gebrannt, Marc. Und er hat dann auch mal irgendwann zu mir geschrieben und hat gesagt, hey, achte mal darauf, wenn du ein gutes Wassergefühl hast, dann speicher mal dieses Gefühl ab und versuch das zu reproduzieren. An welchen ja, Ecken merkst du das? Ja, und dann merke ich natürlich auch, okay, ja, das ist das, um was es geht. Kann ich es ganz abstellen, dass es mir alles egal ist? Nein, kann ich nicht. Also, ich habe ihm gerade gestern dann auch wieder geschrieben: Hey, guck mal, die 50er, die laufen jetzt schon auf 1,30 gut. Das wäre schon mal geil, wenn das irgendwie, also, das heißt, man muss sich da davon nicht ganz frei machen. Das ist ja auch Quatsch, aber ich glaube, das ist super, was du gesagt hast: dieses mal die Trainingseinheit anhand des Gefühls zu bewerten. Und da finde ich tatsächlich sogar diese Trainingsplattform, die der Nico ja auch nutzt, ich auch nutze mit Mats, sehr, sehr geil, weil da gibt es so einen Mats-Score, der quasi ja das Verhältnis aus Intensität und auch dem Wohlbefinden. Und dieses Wohlbefinden ist halt echt für mich auch zentral, wenn das die Athletinnen und Athleten angeben einfach, um mal zu sehen, wie fühlst du dich eigentlich auch dabei?
Ja,
Ja.
total. Und ich habe das bei diversen Einheiten schon gemacht. Also was heißt bei diversen? Ich mache das regelmäßig, dass wenn ich in so eine leichte Trance komme, wenn es wirklich gut läuft, dann habe ich mir schon gedacht, ich glaube, so fühlt sich Kipchoge, wenn er läuft. Ja, gut, mit dem Unterschied, dass er wahrscheinlich in einer anderen Galaxie unterwegs ist. Aber es macht ja nichts, weil ich, Fabian, habe ja das Gefühl, boah, du bist so leichtfüßig, du hast so eine minimale Bodenkontaktzeit. Ob es jetzt wirklich so ist, I don't know. Aber für den Moment, für diese Einheit, denke ich so, ey, gonna fly. Ja. Und das finde ich doch das, was es dann, also, wo wir uns dieser Chance berauben, diese Form von, ja, Glücksgefühl, Stolz, Zufriedenheit, Euphorie, wie auch immer mitzunehmen.
Philipp hat es ja letztes Mal auch schon angeteasert, das Thema oder angesprochen. Und ich liest sehr oft dann so, ja, boah, heute ein krass hoher Puls. Und der Philipp hat ja auch gesagt, so, ja, ein paar Tage vor dem Wettkampf, er lässt die Uhr schon mal weg, er schaut gar nicht mehr auf die Werte. Wo ich auch immer sage, hey, warum bewertest du jetzt eine Laufeinheit zum Beispiel anhand von deinem, boah, heute war ein hoher Puls und deswegen ist die Einheit schlecht. Da habe ich gedacht, hä, warum? Also vielleicht hattest du übelstes geile Gefühl, dann ist mir der Puls sowas von wurscht. Also ganz ehrlich, wenn das Gefühl gut war und ich weiß auch von der Atemfrequenz her und so, es war jetzt nicht irgendwie, es sollte ein Grundlagenlauf sein und ich bin da hinterher gehasselt und habe hyperventiliert, okay, dann ist das ein anderes Thema, aber dann wäre das Gefühl auch nicht gut. Und deswegen sage ich oft so, ja, wenn die Aussage kommt, so, ja, was für eine scheiß Einheit, irgendwie, ja, Puls viel zu hoch oder wie auch immer. Ja, aber wie hast du dich noch gefühlt? Also bewerte es doch erst einmal einfach rein an deinem Gefühl. Vielleicht war es ein richtig guter Lauf, aber das Wetter war einfach super dampfig. In den letzten Wochen war es eiskalt und auf einmal hat es 15 Grad. Ja, gut, dass da der Puls einfach höher ist, ist halt so. Oder vielleicht bist du ausgeruhter, weil ein Restday davor war oder wie auch immer. Es gibt ja viele Faktoren, warum der Puls einfach höher ist und es nicht per se unbedingt gerade schlecht ist. Und das zu verstehen und wie der Philipp auch gesagt hat beim Schwimmen, es läuft einfach so viel über das Körpergefühl und das macht dich in meinen Augen auch zum guten und zum besseren Athleten, wenn du halt einfach lernst, mit deinem Körper zu arbeiten und auf den Körper halt auch zu hören und sagen, hey, passt es gerade, wie ich es mache? Wir haben es vor der Aufnahme haben es kurz besprochen, der Philipp kommt rein in den Zoom-Call, oh, ich glaube, mich hat es erwischt, ein bisschen verschnupft und verschleimt und so. Ja, aber das ist ja genau der Punkt, so ja, wie fühle ich mich gerade? Und macht es jetzt Sinn, dass ich jetzt trainiere oder macht es jetzt Sinn, dass ich Intervalle laufe oder nicht laufe oder wie auch immer. Und das macht dich mittellangfristig einfach zum besseren Athleten, weil du im Einklang mit deinem Körper bist. Und ich kann es von mir bloß sagen, das glaube ich, betrifft uns alle, practice what you preach. Ich habe die Woche auch schon 2 Tage nicht trainiert, weil ich nicht bei 100% war. Also körperlich, ich hätte trainieren können, war wahrscheinlich bei 90%, aber halt einfach keine 100. Und das ist halt immer der Fakt und bin da stark der Meinung, wenn du deshalb beherzigst, dann lebst du halt im Einklang mit deinem Körper, mit deiner Identität und dann wirst du rein aus dem sportlichen Aspekt raus definitiv auch besser, schneller und auch deine Ziele erreichen.
Das
Ich
war
habe auch
eine, ja, Entschuldigung.
vielleicht noch da, weil ich, egal, mach du mal, jetzt habe ich kurz den Faden verloren.
Nee, also das war wieder rückblickend einfach aus meiner Sicht einfach schöne Verknüpfung, die wir da hergestellt haben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sich viele Hörer da drin wiederfinden. Und ich glaube, es ist nicht ein Entweder-Oder, also ich glaube, sondern ein sowohl als auch. Natürlich ist es auch gut, wenn man mal eine Phase hat, wo du dich auf etwas, auf eine Mission vorbereitest. Und da muss nun mal vieles zurückstecken und da muss irgendwie der Fokus drauf sein. Das ist auch völlig okay. Und dann meldet dir der Körper vielleicht auch zurück und diese Saison oder diese Phase jetzt einfach mal easy und ich fahre ohne Wattmesser und ich halte nicht nur einmal zum Kaffee an, vielleicht zweimal so. Oder ich laufe mal ohne Uhr. Ich weiß es nicht. Oder ich mache mal eine Laufeinheit, wo ich einfach mal gucke, was in der Natur so los ist. Oder jetzt der Frühling, wir haben den März vor uns, den April vor uns. Ich laufe mal und horche den Vögeln oder ich gucke mir an, wie die Natur blüht oder, ne?
Kannst du aber nicht auf
Ich glaube,
Insta
das sind.
posten. Hilft da nichts.
Genau,
Ja, das
das
stimmt.
einmal zu dem. Aber ich glaube eher dieses Thema, auch da die Erfahrung zu machen. Ich glaube nicht, dass man das von heute auf morgen umstellen kann. Genauso wie du das sportlich erst mit dem Trainingsrucksack und deinen normalen Sportschuhen. Auch da habe ich das Gefühl, ich muss diese Stadien im Triathlon auch durchleben. Und Nico, ich glaube, du hast es ja dann auch gerade beschrieben. Du hast es ja in gewisser Weise auch durchlebt. Und du bist halt jetzt schon auf der anderen Seite. Und natürlich versucht man dann die Leute davon in gewisser Weise zu überzeugen, sage ich jetzt mal, ist vielleicht das falsche Wort, aber zu zeigen, hey, auf der anderen Seite ist es eigentlich viel, viel geiler, weil du bist diesen Weg schon mal durchgegangen. Aber wenn du natürlich gerade in der Situation bist, wo du sehr versteift bist und das Einzige, was dir gerade die Energie gibt, ist der 135er Puls bei einer 520, dann ist es halt leider der Anker, den du im Kopf hast. Und du bist dann halt noch in diesem Stadion. Und jetzt ist halt die Frage, wie schaffe ich es auch, jemanden da immer wieder zu zeigen, hey, es gibt halt noch mehr als jetzt nur zum Beispiel diese reinen Daten. Aber da gilt aus meiner Sicht fast das Gleiche. Man muss es erst erleben, dass es einen so sehr vielleicht auch einengt, dass man irgendwann sagt,
Ich will
hey,
es
ich
nicht
will das
mehr.
irgendwie ändern.
Ja.
Genau. Und ich weiß gar nicht, ob man von außen das so sehr vorgeben kann. Ich habe einen Athleten zum Beispiel, wo Triathlon übermäßige Priorität angenommen hat. Ja, also wirklich sehr, sehr, sehr viel Identitätsstiften, wenn wir jetzt wieder bei diesem Thema sind. Und dann habe ich auch irgendwann mal mit ihm gesprochen im Coach Call und habe gesagt, gibt es denn vielleicht auch irgendwas anderes, was wichtig ist als Triathlon? Beziehungsweise ist Triathlon eigentlich wirklich so wichtig? So, und das hat so einen Schlüsselmoment ausgelöst und das war dann auch wieder so wirklich. Und dann siehst du das wieder in den Daten. Auf einmal die Trainingseinheiten viel einfacher umgesetzt, viel
Ja.
besser umgesetzt. Herz frequenzen weiter unten, weil da hast du auch so eine Feedbackschleife, wie bei einer Panikattacke. Du läufst jetzt los, denkst dir, okay, ich mache einen Grundlagenlauf, also Puls, weiß ich nicht. Ja, je nachdem, 135, guckst du drauf, jetzt bei 137, denkst du ja, ey, was? Der ist jetzt schon bei 137. Was macht dein Körper? Der sagt natürlich, okay, halt mal, irgendwas stimmt hier nicht. Puls geht weiter hoch. Das ist er bei 145 und so ist es die gleiche Feedbackschleife. Das heißt, dieses Fokussieren auf diese Daten führt ja nicht dazu, dass die Daten besser werden, ja, sondern es führt dazu, dass es einfach immer eher noch ein bisschen komplizierter wird.
Ziehst du deine Daten zum Beispiel auf die Uhr? Ich erstelle da quasi ein Laufprogramm. Ich sage jetzt mal 10x400. Ziehst du das auf
Yes.
die Uhr und läufst du danach?
Ja, das schon.
Das ist zum Beispiel was ich halt nicht mache,
Ja.
auch nicht möchte. Weder Radfahren noch Laufen, Schwimmen sowieso, bin ich ohne Uhr unterwegs. Aber das sind dann einfach unterschiedliche Ansätze. Zum Beispiel meine Trainerin, die Susa. Die schreibt mir da auf, wenn es jetzt Beispiel 10x400 wäre, schreibt sie 10x400, Zone 5. Viel Spaß. Ich glaube, meine
Okay.
Athleten würden im Dreieck springen, wenn sie sagen, ja, was ist Zone 5? Was soll, wie viel Watt, wie viel Pace, was soll ich da machen?
Ja.
Kannst du mir das nicht? Jetzt ist die Synchronisation von Mats auf Garmin, funktioniert nicht. So, ist
Ja.
doch scheißegal. Schau, was die Key-Session, die Key-Einheit ist oder die Key-Aussage von der. Fokussiere dich weniger auf die Uhren, auf die Daten, sondern lauf einfach 3 Kilometer ein. Schau, okay, wenn es halt irgendwie gerade passt von der Ampel und wenn es nicht, dann sind es halt 3,2 einlaufen und dann machst du deine 10x400 und vielleicht sind es halt mal 200 und mal 250 Trabpause. Ist doch scheißegal. Also, das ist was, wo ich halt sehe, so löst euch einfach mal ein bisschen von da den zu viel Daten, sondern um was geht's denn? Es geht um 10x400. Ja, und wenn es nur 9 sind oder wenn es 11 sind, weil ich mich verzählt habe, ist doch scheißegal. Also juckt doch nicht. Dein Körper interessiert es nicht, ob das jetzt 9 oder 10 waren.
Ich sehe, wir werden wahrscheinlich irgendwann auch mal eine dritte Folge machen, aber das war, glaube ich, schon ein schöner Rundumschlag, den wir gemacht haben. Und ich bedanke mich sehr, dass wir spannende 60 Minuten hatten.
Ja,
Vielen
danke
Dank
auch.
euch.
Es war, glaube ich, wieder sehr, sehr umfangreich und vielleicht ein
Yes.
bisschen chaotisch heute.
Aber gut.
Aber es war auf jeden Fall wieder echt gut. Haben wir noch Zeit für 5 mehr oder weniger schnelle Fragen? Ich denke, die haben wir, oder? Die paar Minuten. Philipp, geht wieder an dich. Sorry,
Ja.
Fabian, wenn ich dich da wieder rauslasse. Eigentlich ist schon beantwortet, die Frage gehe ich mir stark davor aus, Daten oder Gefühl? Was überwiegt?
Ist ein langer Prozess von Daten zu Gefühl, also irgendwo in der Mitte.
Die Tendenz ist auf jeden Fall Richtung Gefühl, okay. Meditation oder Yoga für dich?
Wahrscheinlich tendenziell eher Yoga.
Trainingscamp zu Hause oder im Süden?
Im Süden unbedingt. Deswegen fahren wir jetzt am Sonntag nach Spanien.
Sehr geil. Frage Nummer 4. Wie ehrlich bist du mittlerweile zu dir selbst?
Ist auf jeden Fall besser geworden. Ich würde mal so sagen, bei einer Skala 1 bis 10 vielleicht so eine 8.
Schon mal gut. Und last but not least, was wünschst du dir von der Triathlon-Community?
Dass man mehr wieder das Ganze zelebriert offline. Also, dass man einfach, ja, also mein erstes Thema ist immer, wenn ich mit sowas drüber spreche, ist als erster Schritt ist Strava zu löschen und als zweiter Schritt dann wirklich Spaß zu haben, vor allem bei den Veranstaltungen, weil ich glaube, die Wahrnehmung, was Triathlon wirklich ist, ist mittlerweile so verfälscht durch diese Online-Welt, sage ich mal, wo, wie gesagt, ich ja auch ein Teil davon bin. Ich versuche das aber auch immer ein bisschen anders darzustellen, dass ja halt nicht immer alles nur mega geil und schön und jede Trainingseinheit mega läuft. Aber ich empfehle jedem einfach auch vor seinem ersten Triathlon einfach mal zu einem Triathlon zu gehen. Also, wie viele Leute haben Angst, oh, kann ich da überhaupt Brust schwimmen? Was ist, wenn das, dann darf ich das überhaupt? Und wenn du einmal das gesehen hast, dann siehst du, hey, da sind nicht die Leute eigentlich, die auf Social Media, wo du das immer siehst in den tollen Reels, sondern ganz normale Menschen. Und das ist das, was ich so sehr am Triathlon liebe. Und deswegen freue ich mich auch, wenn die Saison jetzt so langsam losgeht.
Wir lassen das starke Statement als Schlusswort von Philipp und bedanke mich bei euch beiden, bedanke mich bei den Zuhörern. Hoffe, wir haben da vielleicht den einen oder anderen Denkanstoß geben können und freuen uns auf jeden Fall über Feedback, was gut war, was vielleicht nur offene Fragen sind. Meldet euch auch gerne beim Philipp, wenn er da irgendwie euch irgendwo in einer gewissen Situation weiterhelfen kann, weil er es vielleicht selber schon mal durchlebt hat. Ich denke, er ist da mit Sicherheit offen, euch irgendwo Tipps zu geben. In diesem Sinn, gute
Vielen
Woche
Dank
und
euch.
bis denne. Ciao.